Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vorderhose Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Pink Privacy in Germany. Wir sprechen auch heute wieder über ganz aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats, unserer Verfassung insgesamt und schauen dabei auf unsere Lieblingsthemen Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin und am anderen Ende der Leitung, mir gegenüber, ist Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Pink. Hallo Nico, schön dich zu sehen.
Hallo Stefan, grüße dich. Wir haben ja heute viel Aktuelles im Programm, weil doch trotz August einiges passiert.
Absolut, es ist keine saure Gurkenzeit, sondern auch im August überschlagen sich die Ereignisse. Wir haben an einiges, an das wir anknüpfen können. Und ein sehr schönes Grundsatzthema, das wir ein bisschen breiter uns anschauen werden, das ist das Thema Informationsfreiheit, Entwicklung des Informationsfreiheitsrechts. Zunächst aber unsere Kategorie Querbeet. Wir beleuchten kurz, was sich in der letzten Zeit getan hat oder jetzt gerade tut. Zum Beispiel eine Entscheidung, die uns gestern, also wir nehmen heute am Donnerstag auf, die uns gestern am 14. August erreicht hat. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich gemeldet in Bezug auf das Verbotsverfahren des Innenministeriums. Die Kompaktmagazin GmbH ist ja als Verein nach § 3 des Vereinsgesetzes verboten worden, weil das BMI diese GmbH als rechtsextremistisch eingestuft hat und dementsprechend auch die Organe, die Verlautbarung dieses Vereins, insbesondere das Kompaktmagazin, gleich mit hat über die Wupper gehen lassen. Dagegen haben sich verschiedene Personen aus dem Verein der GmbH gewandt mit Anträgen, auch im einstweiligen Rechtsschutz ans Bundesverwaltungsgericht und wie gesagt, gestern am 14.8. hat der 6. Senat, man höre der 6. Senat, entschieden, den Sofortvollzug des Kompaktverbots jedenfalls teilweise auszusetzen und hat in dem im Eilverfahren gebotenen summarischen Prüfungsakt immerhin festgestellt, dass die Erfolgsaussichten der Hauptsacheklage als offen zu bezeichnen sind. Nico, ist das eine Überraschung oder haben wir das nicht das letzte Mal schon geahnt?
Wir beide haben das geahnt. Professor Degenhardt, mit dem wir in dem drittletzten Podcast auch über Kompakt gesprochen haben, hat es auch mit sehr, sehr deutlichen Worten vorhergesagt, dass das wahrscheinlich ist, dass die Innenministerin damit Schiffbruch erleidet, weil der wunde Punkt, und genau der ist es ja dann auch, den das Bundesverwaltungsgericht an zentraler Stelle anspricht, hätte gar nicht ansprechen müssen, weil es im Prinzip dann schon auch was sagt über die Erfolgsaussichten der Hauptsache. Nämlich das Bundesverwaltungsgericht hat die Frage nach dem milderen Mittel gestellt. Hat die Frage gestellt, also wenn es dort verfassungsfeindliche Publikationen gibt, dann sagt das Bundesverwaltungsgericht in der Pressemeldung, die uns derzeit nur vorliegt, also erstmal ist es keineswegs so, dass alles, was in diesem Magazin, das, glaube ich, du und genauso wenig jemals in den Händen gehabt hast wie ich. Ich wusste ja, auch durchaus. Nur so, dass zu den grotesken Dingen gehört ja, dass man das jetzt viel besser kennt als vorher. Ja, also die ist ja fast wie eine Werbemaßnahme für diese Publikation. Und sagen, also ist das ist jetzt keineswegs so, und das behauptet wohl auch das Bundesinnenministerium nicht, dass jetzt alles, was dort publiziert ist, also verfassungsfeindlich und Angriff auf die Menschenwürde enthält, einiges wohl durchaus, sagt das Bundesverwaltungsgericht, aber eben längst nicht alles. Und da schon da aus dem Grund, so das Bundesverwaltungsgericht in der Pressemitteilung, kleine Anmerkung, diese Pressemitteilungen old school schreiben die Richter immer selbst beim Bundesverwaltungsgericht. Also das hat auch noch ein, also da wird auch jedes Wort abgewogen. Und dann sagen sie nämlich also, mildere Mittel, und dann wird vor allen Dingen taucht in der Aufzählung auf, hier doch presserechtlich mit Verboten vorzugehen, was natürlich die Bundesinnenministerin nicht kann, sondern das wäre dann Ländersache, also sprich ja. Sache der Medienaufsicht in den, ist glaube ich Berlin, wo das erscheint, ich weiß es gar nicht genau, aber das ist also wenn es darum geht, dass man Anstoß nimmt an diesem Publikationsorgan, dass es doch sich die Frage nach milderen Mitteln stellt, um hier vorzugehen, und es nicht jetzt jedenfalls auf der Hand liegt, dass es kein milderes Mittel als das Vereinsverbot dort gibt. Das ist wohl eine hohe Hürde dann auch für das Hauptsacheverfahren, die da zu überspringen ist. Und ganz ehrlich, Ist dir ein einziger, also die meisten Staatsrechtler schweigen ja in solchen Situationen, das hat Degenhardt auch sehr deutlich kritisiert in dem Gespräch, das wir mit ihm hatten. Aber die sich geäußert haben, haben eigentlich alle das vorhergesehen, was jetzt kommt vom Bundesverwaltungsgericht. Also mir ist wirklich niemand untergekommen, der die Faeser irgendwie dort in Schutz genommen hat von Staatsrechtlern oder anderen Verfassungsrechtlern, die einen Namen haben. Also das war dann wohl ein Eigentor mit Ansage.
Ja, wir hatten ja uns ja in der damaligen Sendung angeschaut, was der Christoph Gusi, Professor aus Bielefeld, dazu zu sagen hatte. Das war auch ja irgendwas zwischen vorsichtig und betreten. Nämlich natürlich ist der Kampf gegen Rechtsextremismus ein wichtiges, auch allgemeines Anliegen. Aber wenn man dann sieht, dass die falschen Mittel angewendet werden oder man übers Ziel hinausschießt, dann ist das natürlich in besonderer Weise bedauerlich. Rechtlich, du hast es schon gesagt, hat sich das Bundesverwaltungsgericht jetzt offensichtlich auf das Thema Verhältnismäßigkeit fokussiert. Rechtsdogmatisch hat es aber auch schon früher in einem Verfahren, nämlich, auch das hatten wir schon erwähnt, das Indymedia-Verfahren links unten, wo es auch um ähnliche Verbotsansätze ging, hat das Bundesverwaltungsgericht auch schon deutlich gesagt, passt mal auf, Freunde, wir sind hier zwar in einem Verfahren nach Artikel 9 Grundgesetz, also wo es um die Vereinigungsfreiheit geht, aber das wird ja überlagert von der Ausübung der Presse- und Meinungsfreiheit, Artikel 5. Und Artikel 5 ist eben auch in diesem Verfahren immer mit dem eigenen Gewicht zu prüfen und tritt jetzt sozusagen nicht hinter Artikel 9 zurück. Und damit ist schon letztlich klar, wohin die Reise geht, vom Maßstab her, dass da wirklich sehr hohe Hürden aufgebaut werden für so ein Publikationsverbot. Und da wird man jetzt wohl relativ deutlich vorhersagen können, dass Kompakt da einen juristischen Erfolg erzielen wird. Muss man ihnen nicht wünschen, aber umgekehrt eben auch nicht überraschend. Dass Kompakt diese ganze Situation nutzt und dass ihr auch die gesamte Situation nutzt, kann man schon daran erkennen, dass sie die üblichen Ausweichbewegungen schon an den Tag gelegt haben. Sie haben natürlich das nächste Magazin schon rausgebracht, nicht unter der Überschrift Kompakt, sondern sie nennen diese neue Publikationsreihe jetzt Nancy und schreiben da dasselbe, was sie schon auch früher geschrieben haben. Das scheint unvermeidlich zu sein, dass auch in so einem Prozess dann nochmal eine besondere Öffentlichkeitswirksamkeit hervortritt. Umso wichtiger, dass die staatlichen Stellen sich sehr gut und sehr genau überlegen, bevor sie solche Verfahren angehen, wie hoch das Risiko ist, da zu unterliegen und am Ende jemanden als in Anführungszeichen Siegerstand dastehen zu haben, den man nun wirklich nicht auf dem Siegertreppchen sehen möchte.
Zu Indymedia kurz noch, das ist ja häufiger mal als Parallelfall aufgeführt worden in der Diskussion, ist auch tatsächlich ein Parallelfall gewesen. Der Fall unterscheidet sich dann in einem Punkt, der ganz entscheidend ist von dem Fall Kompakt. Dort hatte nicht der Verein geklagt gegen das Verbot, sondern es hatten nur Vereinsmitglieder geklagt. Da gab es irgendwelche Sorgen des Vereins, dass man damit in irgendwelche Fettnäpfchen treten würde. Und damit hat das Bundesverwaltungsgericht und dann auch später das Bundesverfassungsgericht nur sehr, sehr eingeschränkt dann auch überhaupt die Rechtmäßigkeit geprüft. Und die Frage lässt sich offen gelassen, wie es sich mit dem Artikel 5 verhält, weil es gesagt hat, also darauf können sich die Vereinsmitglieder nicht berufen. Hier im Falle Kompakt haben offensichtlich auch Vereinsmitglieder geklagt. Das kann man daraus ablesen, dass es heißt, dass etliche Anträge zurückgewiesen worden sind. Das können eigentlich nur Vereinsmitglieder gewesen sein, aber es hat eben auch der Verein selbst geklagt und dies mit Erfolg. Der Fall ist halt ein gutes Beispiel dafür, dass im Rechtsstaat jetzt der gute Zweck längst nicht alle Mittel heiligt. Das war schon nach dem 11. September so. Das war, wenn man noch weiter zurückgeht, in der Zeit der Terrorgesetze aus den 70er Jahren so. Das ist in der Corona-Zeit so gewesen. Und das gilt natürlich auch bei dem Kampf gegen das Rechtsextreme. Und gerade wenn man sich nicht gemein machen möchte mit dem Lager von Kompakt und Co. etc., aber sieht, dass hier doch etwas im Argen ist und dass hier mit fragwürdigen Mitteln agiert wird, ist es wichtig, den Mund aufzumachen, aus meiner Sicht, und nicht zu duckmäusern, weil man ansonsten das Feld denen überlässt, mit denen man sich nicht gemein machen möchte. Der Zweck heiligt nicht alle Mittel. Das geht, es passt eigentlich auch zu unserem nächsten Thema. Auch eine Nachricht. Ich glaube, es war die Taz, die das, der zugespielt wurde. Weiß man nie woher. Ich habe ja manchmal den Eindruck, es kommt aus der Quelle und man will mal die Reaktionen testen. Aus dem Bundesinnenministerium ein Entwurf, der wohl etwas länger ist, zu einer Reform des BKA-Gesetzes. Also da geht es um die Befugnisse des Bundeskriminalamts. Und darin vorgesehen sind wohl neue Befugnisse zur heimlichen Durchsuchung und auch zum heimlichen Betreten, also Einbruch in Wohnungen. Der Bundesjustizminister Marco Buschmann, der da immer sehr aufmerksam ist, hat heute schon angekündigt, dass er sich nicht vorstellen kann, dass ein solcher Gesetzesvorschlag das Kabinett passieren wird und eine Mehrheit im Parlament finden wird. Sehr, sehr klare Worte, gleich als Reaktion darauf. Man hat ihn also offensichtlich vorab nicht gefragt. So, und diese Vorschriften, heißt es dann weiter in dem Taz-Beitrag, der Notwendigkeit wird auch damit begründet, dass, und jetzt kommt's, die Befugnisse zur heimlichen Betreten der Wohnung auch den heimlichen Zugriff auf Endgeräte, Smartphones und Computer umfassen soll, um dort Trojaner zu platzieren. Das ist wahrscheinlich das Entscheidende an diesem Vorschlag, weil es offensichtlich so ist, dass man technisch nach wie vor Mühe hat, die Befugnisse mit Staatstrojanern Endgeräte auszuspionieren, das aus der Ferne, diese Spähsoftware aus der Ferne zu installieren, ist dann doch wesentlich einfacher und praktischer findet, wenn man sich also auf diese Art und Weise heimlich Zutritt zur Wohnung und damit auch zu diesen Endgeräten verschafft. Stefan?
Absolut. Wir hatten ja schon sehr lange die Debatte über den Einsatz von Staatstrojanern. Der Gesetzgeber war wirklich fleißig, hat die Sicherheitsbehörden doch mit umfangreichen Befugnissen ausgestattet. Und wenn man dann in die Berichterstattung reinschaut, auch in die Jahresberichte der Sicherheitsbehörden, dann stellt man fest, von diesen Befugnissen wird nur sehr zurückhaltend Gebrauch gemacht. Warum? Weil es zu komplex ist. Es ist extrem schwierig, so einen Online-Zugriff hinzubekommen. Dazu müsste man entweder Sicherheitslücken ausnutzen, die im Smartphone sind oder Computer, im Laptop sich finden, in den Programmen sich finden, die sind nicht so leicht ausfindig zu machen. Man kann sie erwerben, auch dafür gibt es einen Schwarzmarkt, um Lücken in Programmen zu finden, die man dann nutzen kann für einen Online-Zugriff, aber das ist teuer und setzt eben sehr viel Know-how voraus. Und das weiß ich auch noch aus meiner Tätigkeit in Baden-Württemberg als Datenschutzbeauftragter, die Sicherheitsbehörden haben ein sehr großes Problem damit, wenn die Zielgeräte, die man infiltrieren möchte, einem sehr schnellen Wandel unterworfen sind. Also wenn da Updates kommen oder schon nach einem Jahr oder zwei das nächste neue Produkt, dann ist die ganze Arbeit bis dorthin umsonst gewesen. Und deswegen ist die Frage, wie schleuse ich denn die Spähsoftware ein? Kann ich das nicht online machen? Immer ein Riesenproblem gewesen. Deswegen kaum genutzte gesetzliche Befugnisse. Deswegen jetzt der nächste Schritt. Wir werden robuster, wir betreten, also das BKA bekommt die Befugnis, heimlich Wohnungen zu betreten. Natürlich alles unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten, das ist dem Innenministerium schon klar, dass es da Hürden gibt, also mit dem Richtervorbehalt, also ein Richter genehmigt vorher dieses Betreten der Wohnung durch Sicherheitsbeamte, das ist schon vorgesehen, aber das, was dann dort geschehen soll, ist eben dann technisch weniger robust. Man hat dann das Gerät vor sich und man kann dann dort entsprechende Maßnahmen treffen, um zum Beispiel dafür zu sorgen, dass man Informationen ausleiten kann, dass man Verschlüsselung umgehen kann und auf diese Art und Weise Zugriff auf die Geräte hat. Solche Zugriffssituationen sind ansonsten schwer hinzubekommen. Sie spielen eine Rolle. Wer immer mal in entsprechende Staaten eingereist ist, hat das mitbekommen, dass dann zwischendurch mal der Laptop weg ist oder das Handy abgegeben werden muss. Das kriegt man nachher wieder. Und dann kann man sich überlegen, wie clever die Beamten dieses Zielstaats waren, ob sie tatsächlich in der Lage waren, was weiß ich, ein iPhone zu knacken und da Sicherheitssoftware drauf zu spielen oder nicht. Das, wie gesagt, ist aber der leichtere Weg, der unmittelbare Zugriff aufs Gerät, als das Ganze online zu machen. Es gibt zu diesem Entwurf, es ist ja noch nicht mehr als ein nicht mit den Ressorts abgestimmter Referentenentwurf des Innenministeriums. Es gibt schon jede Menge Rückmeldungen von unterschiedlichen Stellen. Du hast es gesagt, der Christian Rath hat in der Taz schon was dazu geschrieben, Konstanze Kurz auf netzpolitik.org. Und sie haben sozusagen deutlich angeschlagen, dass diese heimlichen Maßnahmen natürlich extrem schwer sind, weil sie die Rechtsschutzmöglichkeiten des Betroffenen natürlich unterminieren, weil sie sich regelmäßig als Eingriff in den Kernbereich privater Lebensgestaltung darstellen und umgekehrt auch die Sicherheitsbehörden in gewisser Weise enthemmt sind, wenn sie heimlich agieren, weil sie offensichtlich dann der Auffassung sind, das wird schon keiner merken. Und das wird nachher auch nicht geprüft werden. Und es ist besser, wenn eine staatliche Stelle, ein staatlicher Beamter sich dann auch schon klar macht, das, was ich hier tue, wird am Ende nicht nur intern, sondern möglicherweise auch extern, zum Beispiel durch Gerichte geprüft. Das schränkt den Radius dann doch erheblich ein. Du hast gesagt, das BMJ hat sich geäußert. Es scheint allerdings tatsächlich in der Koalition durchaus Absprachen zu geben, in diese Richtung sowas zu machen. Konstantin von Notz hat sich nämlich leider, muss ich sagen, etwas abwiegelnd in dem Bereich betätigt und wusste also nicht nur, dass es diese Initiative gibt, sondern hat auch ein gewisses Verständnis dafür entwickelt. Insofern schauen wir mal, wie weit das entwickelt wird. Ich nehme an, das BMI wird jetzt die Ressortabstimmung versuchen. Ob es dann nachher durch das Kabinett geht, das wird man sehen. Das hängt dann auch vom Zustand der Koalition ab, ob sowas überhaupt noch probiert wird oder nicht.
Kurzes Wort zu Konstantin von Notz, den ich sehr, sehr schätze ansonsten. Aber möglicherweise hat er das doch nicht so genau gewusst, was es dort geht. Ich kann es mir eigentlich gar nicht anders erklären. Er lässt sich dann zitieren mit dem schönen Satz, es seien ja harte Zeiten derzeit. Naja, und dann der Plattitüde, die es ja nur ist, man müsse dabei natürlich die verfassungsrechtlichen Anforderungen beachten. Naja, also wer will denn das ernsthaft bezweifeln? Das ist zu bedauern, dass die Grünen, die ja immerhin noch Bündnis 90, eine Bürgerrechtspartei im Namen führen, dass sie leider bei Bürgerrecht, also wenn ich dich jetzt frage, nenn mir mal jemanden, der vom Format eines Hans-Christian Ströbele bei den Grünen Bürgerrechtler ist, aktiv, dann müssen wir beide schon überlegen, wer einem da einfällt. Ja, mir fällt da eigentlich niemand mehr so richtig ein. Das nur am Rande, was natürlich wieder jedenfalls in der Berichterstattung typisch ist. Da ist dann immer vom heimlichen Betreten der Wohnung die Rede. Das ist wahrscheinlich gar nicht so sehr das eigentliche Thema, weil es ist ja auch nach geltendem Recht so, dass es unter bestimmten Voraussetzungen durchaus zulässig ist, eine Wohnung zu betreten, ohne den Wohnungsinhaber zu fragen und auch ohne, dass der vor Ort ist. Da müssen dann zwei Zeugen vorhanden sein. Und wahrscheinlich ist es auch nach Artikel 30, haben wir kurz reingeguckt, so, dass es jetzt erstmal per se der Schutz der Wohnung nicht so weit geht, dass das völlig ausgeschlossen ist. Und das ist wahrscheinlich auch gar nicht das Neue, sondern es ist wohl der heimliche Zugriff auf die Endgeräte, um die es dort eigentlich geht. Und das zeigt mal wieder, dass man, wenn solche Vorschläge kommen, dann doch so genau hinschauen muss und die Sachen so genau lesen muss, wie es in dem Taz-Artikel auch geschehen ist und wie es aber dann schon wieder in der breiten Diskussion oft gar nicht so richtig herüberkommt. Und der heimliche Zugriff aufs Endgerät ist natürlich dann auch, unterliegt natürlich dann insbesondere auch den Maßgaben des Online-Durchsuchungsurteils des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2008 mit dem Informationsgrundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität der Endgeräte. Ja, also das ist schon erstaunlich, dass an demselben Tag, an dem die Innenministerin eine solche Bauchlandung erfährt wie vom Bundesverfassungsgericht, dass sie am selben Tag dann gleich wieder mit dem nächsten verfassungswidrigen Ding da um die Ecke kommt und diese Berichte dann hier gibt darüber, dass wir demnächst nicht mehr sicher sein können, wenn wir nach Hause kommen, ob nicht zwischenzeitlich auf dem heimischen iPad irgendwelche Pegasus oder sonstige Schnüffelsoftware dort gespeichert ist. Ja, Stefan, wir haben noch ein drittes Thema heute.
Ja, ein Thema, für das wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen wollten, und zwar aus der Kategorie Informationsfreiheit. Da hat ja sich die Ampelkoalition einiges vorgenommen, laut Koalitionsvertrag insbesondere ein Transparenzgesetz für den Bund vorzulegen. Auch da warten wir, wie die Arbeiten, die es sicherlich gibt, an einem solchen Transparenzgesetzentwurf Bund, wie die voranschreiten. Der Deutsche Anwaltsverein hat sich zu dieser Thematik geäußert, wie so eine Reform aussehen sollte, auch vom Hintergrund der ja im Moment wirklich sehr lebhaften Debatte, auch öffentlichen Debatte über Informationsfreiheit, über Transparenz des Staates und seiner Behörden. Wir hatten erlebt, hatten wir auch schon hier im Podcast verschiedentlich angesprochen, dass es Bemühungen gibt, die Corona-Pandemie und die staatlichen Maßnahmen in dieser Pandemie noch näher aufzuklären. Stichwort RKI-Papers, wo auch wieder für mich doch erstaunlich ist, dass staatliche Stellen erstmal mauern und meinen, sie könnten sich diesem Transparenzanspruch irgendwie entziehen durch mehr oder weniger kluge Argumente. Dann wird doch vieles öffentlich gemacht. Dann beginnt die Analyse, dann ist die Frage, wie die Medien damit umgehen. Du, lieber Nico, bist Teil der Überlegungen des Deutschen Anwaltsvereins, wie so eine sinnvolle Reform des Informationsfreiheitsrechts aussehen könnte. Vielleicht kannst du mal erläutern, in welcher Funktion du da unterwegs bist, und dann schauen wir uns mal die Vorschläge an, die es in dem Bereich gibt.
Ja, wir stehen, muss ich hier und heute sagen, heute ist Donnerstag, der 15. kurz vor der Veröffentlichung. Er ist noch nicht veröffentlicht, einer Stellungnahme. Der DRV ist da der Auffassung, respektive der Informationsrechtsausschuss des Deutschen Anwaltsvereins, dem ich vorsitze. Wir haben dort noch einmal den Finger darauf gelegt, dass das Transparenzgesetz, das ja im Koalitionsvertrag versprochen war, dass das überfällig ist. Ja, es gibt bislang jedenfalls noch öffentlich bekannt keinen Entwurf. Transparenzgesetz heißt ja zunächst mal, dass man grundsätzlich umstellt darauf, dass die Behörde von sich aus publikationspflichtig ist. Da wird es eigentlich auch viele Ausnahmen geben, wo es weiterhin dabei bleibt, dass die Behörde nur dann Auskunft gibt, wenn der Bürger einen Antrag stellt. Und alle, die sich mit dem IFG auskennen, wir haben ja auch vor einiger Zeit mit Christoph Partsch ein Gespräch geführt über die Defizite des Informationsfreiheitsgesetzes. Alle, die sich auskennen, kennen die Defizite. Und wir sind der Auffassung, dass das anstehende Transparenzgesetz, so es dann hoffentlich doch kommt, zum Anlass genommen werden sollte, auch an diese Defizite auch anzugehen. Und da könnte man jetzt sehr, sehr viele aufzählen. Wir haben uns da mit einigen befasst. Das ist zunächst einmal die Korrektur dessen, was wir dem heute schon angesprochenen 6. Senat des Bundesverwaltungsgerichts zu verdanken haben, nämlich der Herleitung einer Verpflichtung, sich namentlich und mit Anschrift auszuweisen, wenn man einen IFG-Antrag stellt, obwohl das im Gesetz gar nicht drinsteht. Aber das Bundesverwaltungsgericht hat es aus dem IFG so herauslesen wollen. Das sehen wir beide kritisch. Darüber haben wir uns ja auch hier bereits unterhalten in vergangenen Folgen, und bedarf einer Klarstellung. Ja, jetzt steht gar nichts im Gesetz dazu, ob man anonym, pseudonym Anträge stellen kann. Und das gehört ins Gesetz. Und wir sind der Auffassung, dass es gute Gründe gibt, dass es auch anonym möglich sein muss, solche Anträge zu stellen. Ja, also vor allen Dingen, wenn wir ein Transparenzgesetz demnächst bekommen, wo ja auch niemand sich vorm Rechner ausweisen muss, wenn er dort Einsicht in die von den Behörden publizierten Unterlagen nimmt.
Das ist, Nico, wenn ich gerade noch einwerfen darf, ein schönes Argument, das auch zeigt, wie rückwärtsgewandt diese Debatte ist. Ja, wir stehen an der Schwelle dazu, dass alle früher unter das Dienstgeheimnis fallenden amtlichen Informationen im Internet veröffentlicht werden. Und Internet heißt eben in diesem Kontext, jeder kann gucken und niemand prüft oder checkt oder dürfte auch datenschutzrechtlich irgendwie mitprotokollieren, wer sich was anschaut. Und in so einer Situation, wo also wirklich die Schleusen geöffnet werden und wo die neuen technologischen Möglichkeiten, gerade auch was die Verbreitung von Informationen angeht, übers Internet, wo die genutzt werden sollen, wo wir alle sagen, liegen Datenschätze in den Behörden und die sollen gehoben werden und wir sind alle ganz begeistert und füttern KI mit noch mehr Informationen. In so einer Situation zu sagen, Ausweis, erstmal Ausweis vorzeigen, ist wirklich aus der Zeit gefallen und passt überhaupt nicht zu den hochtrabenden Plänen auf Bundes- und übrigens auch auf Ebene vieler Länder und macht, auch das hatten wir schon erwähnt, das aus meiner Sicht wirklich so wichtige Geschäft von Frag den Staat als Hilfsplattform der Zivilgesellschaft, dieses Recht auf Zugang zu Behördeninformationen zum Fliegen zu bringen und zu unterstützen, macht diese Funktion von Frag den Staat wirklich schwer, was sich das Bundesverwaltungsgericht da ausgedacht hat. Deswegen finde ich sehr wertvoll, dass sich der Anwaltsverein da äußert und sagt, nee, Freunde, wenn das Bundesverwaltungsgericht jetzt diese steile Position bezogen hat, dann muss halt der Gesetzgeber das klarstellen. Und das ist, glaube ich, auch der richtige Weg. Bundesverwaltungsgericht lässt sich nicht so ohne weiteres ignorieren. Die Behörden jedenfalls haben alle sehr genau hingehört und sehr genau geschaut, was das Bundesverwaltungsgericht dort angerichtet hat in seiner Entscheidung. Deswegen müssen die Gesetzgeber ran und erklären, wie sie es haben wollen. Und ich glaube, da gibt es nur die auch jetzt vom DAV vorgeschlagene Linie. Spannend fand ich einen Aspekt aus dem Papier des DAV, dass nämlich die Rolle des Bundesbeauftragten gestärkt werden soll. Er soll künftig als Widerspruchsbehörde fungieren. Also die Situation, der Bürger fragt zunächst mal, wenn wir noch keine Transparenzportale haben, fragt bei einer Behörde Informationen an und die Behörde gibt ihm die Informationen nicht. Dann legt der Bürger Widerspruch ein und besteht darauf, ich will sie aber haben und ich habe einen Anspruch auf die Informationen. Und dann schlägt jetzt der DHV vor, soll der Bundesbeauftragte, jedenfalls in Bezug auf Bundesbehörden, als Widerspruchsbehörde fungieren. Das ist spannend, das ist verschiedentlich in der Vergangenheit auch schon mal angesprochen worden als Möglichkeit und stärkt natürlich die Position des oder künftig der Bundesbeauftragten ganz eminent. Was glaubt ihr, Nico, wird die zukünftige Bundesbeauftragte froh sein, diese Rolle zu bekommen oder könnte das auch problematisch sein?
Naja, das würde sicherlich bedeuten, dass, ich glaube, es ist ja nur ein Referat derzeit beim BFDI, das für Informationsfreiheit zuständig ist. Also alle meine praktischen Erfahrungen, die ich mal habe mit Fällen, wo BFDI dann eingeschaltet war, sind nicht so positiv, was man jetzt gar nicht den Mitarbeiterinnen beim BFDI anlasten kann, sondern einfach daran liegt, dass die überhaupt gar keine Befugnisse haben. Die können gar nichts dort durchsetzen, sondern sie können immer nur höflich und lieb bitten. Wir haben ja einen bizarren Fall hier diskutiert, Bundesverfassungsgericht, die reden beim Treffen mit den europäischen Richtern, wo dann auch das BFDI, also wo Bundesverfassungsgericht dann also alles, also die absurdesten Einwände bringt gegen die Auskünfte, die ja begehrt werden und wo es dann Hilfesuchen zum BFDI geht und BFDI pflichtet bei, sieht es eigentlich auch so und das Bundesverfassungsgericht bleibt aber bei seiner Meinung und muss dann ja jetzt verklagt werden. Also die können in solchen Verfahren eigentlich dann gar nichts bewegen. Ich habe es noch nie erlebt, dass das von Erfolg gekrönt war, die Anrufung BFDI in solchen Situationen. Fast im Gegenteil, das verzögert oft nur, weil dann dann wartet man noch ab, zu Gericht zu gehen, bis man und hofft, dass BFDI was bewegt. Dann können sie es am Ende nicht und dann hat man wieder ein halbes Jahr oder länger verloren, bis man dann tatsächlich mit dem Fall beim Verwaltungsgericht ist, wo es dann auch wieder lange dauert. Das ist ja auch ein Thema, das wir haben in unserer Stellungnahme. Ja. Und deshalb wären das im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klappe. Also damit würde das BFDI zu einer echten Informationsfreiheitsbehörde und nicht nur zu einer Petitionsstelle, wie es jetzt ist. Und das Zweite ist auch ein Ärgernis. Der Umstand nämlich, wir reden ja über Bundesbehörden und dort ist ganz, ganz häufig, also insbesondere bei den Ministerien, dann auch so, dass die zugleich Widerspruchsbehörde sind. Das heißt, ja. man geht hier in den RKI-Fällen hat es das ja viel gegeben. Man geht dann zum Bundesgesundheitsminister etwa, macht Informationsfreiheitsansprüche geltend, der lehnt ab oder schwärzt einfach alles bis zur Unkenntlichkeit. Dann legt man dagegen Widerspruch ein und dann landet es wieder beim selben Ministerium. Naja, also das habe ich auch noch nicht erlebt, dass man im Widerspruch bei einem Ministerium dann etwas anderes bekommt als das, was man schon in der ersten Runde bekommen hat. Das ist auch ein Verzögerungselement und auch das würde man natürlich eine etwas andere Situation haben, wenn es dann der unabhängige Bundesbeauftragte für Informationsfreiheit ist, der oder die dann da dort die Zuständigkeit hat.
Setzt aber voraus, du hast es schon gesagt, erstens eine gut ausgestattete Behörde des Bundesbeauftragten und zum Zweiten eine ziemlich mutige Aufsichtsbehörde oder Widerspruchsbehörde in dem Fall. Sie ist ja fachfremd in den ganzen Bereichen. Sie ist ja eben nicht in der Gesundheitsverwaltung tätig oder sie ist nicht im Verteidigungsbereich tätig. Und dann muss sie sich sozusagen als Widerspruchsbehörde erstmal Kenntnis verschaffen vom Sachverhalt und muss ihn nachher besser beurteilen können, aus eigener Sicht, als die eigentlich fachlich zuständige Behörde. Da braucht man Mut. Also gerade wenn es darum geht, zum Beispiel die Stichhaltigkeit von einem öffentlichen Interesse an der Nichtveröffentlichung von bestimmten Informationen oder der Einstufung von Informationen als besonders vertraulich oder auch als geschützte Information. Da brauchen wir dann auch gut ausgebildete, versierte und mutige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BFDI, um diese Funktion ausüben zu können. Aber wenn das gelingen würde, wäre es natürlich ein großer Schritt nach vorne.
Das haben wir ja auch im Datenschutzbereich durchaus. Also etwa bei der Kontrolle der Nachrichtendienste zum Beispiel. Ja. Das ist auch eine anspruchsvolle Aufgabe für diejenigen, die beim BFDI damit befasst sind, weil sie dann ja auch diese nachrichtendienstlichen Themen auf einmal, die Abwägungsfragen, die sie dann dort stellen, auf einmal auch sich einarbeiten müssen. Das ist ja auch nichts, was man auf der Datenschutzschule lernt.
So ist es. Vielleicht noch ein kurzer Aspekt zum Abschluss, lieber Nico. Der DAV hat sich auseinandergesetzt mit den Veröffentlichungs- und Aktenführungspflichten der Behörden, die nach seiner Auffassung durch gesetzliche Klarstellungen intensiviert werden sollen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, mit dem ich mich übrigens auch gerade aktuell beschäftige in Zusammenarbeit mit Frag den Staat, nämlich die Frage, was landet eigentlich am Ende in den Akten und was landet nicht in den Akten? Auch dazu gab es zahlreiche Urteile in der letzten Zeit, auch wieder von Berliner Verwaltungsgerichten, dass bestimmte amtliche Vorgänge überhaupt nicht es in die Akten hineingeschafft haben. Also zum Beispiel die SMS-Kommunikation des Außenministers, von der klar ist, er hat mit seinem Diensthandy sich zum Thema Abzug aus Afghanistan intensiv mit seinen Mitarbeitern, aber auch mit Amtskollegen anderer Länder unterhalten per SMS. Und siehe da, diese Informationen sind nicht verfügbar, weil sie nie in eine Akte reingeschrieben wurden. Da braucht man Klarheit. Der Gesetzgeber muss klarstellen, was gehört in die Akten rein, was gehört nicht in die Akten rein. Ihr fordert zum Beispiel dort eine Pflicht zu paginieren, sollte auch eine Selbstverständlichkeit sein. Die Vollständigkeit der Akte dadurch sicherzustellen, dass man auf jedes Aktenblatt eine Nummer schreibt, und zwar fortlaufend, von 1 bis 175, wenn es sein muss. Und das kann offensichtlich den heutigen Behörden nicht mehr ganz geläufig sein. Nämlich, wenn man in die Akten reinschaut, stellt man fest, erstens, vieles ist ungeordnet, vieles ist unvollständig, manches wird auch, nennt sich geflöht, also bevor man es rausgibt, werden bestimmte Sachen aus den Akten wieder entfernt. All das widerspricht einer ordnungsgemäßen Aktenführung und offensichtlich meint der DRV aus meiner Sicht zu Recht, dass diese Aktenführungspflichten wieder vom Gesetzgeber klarer in Erinnerung gerufen werden müssen und auch eben als Rechtspflicht im Gesetz zur Informationsfreiheit ausdrücklich festgehalten werden.
Und es muss Rechtsfolgen geben, wenn geschlampt wird dort. Nach derzeitigem Recht, das verdanken wir auch dem Bundesverwaltungsgericht, dass das so gebilligt hat, gibt es folgende teuflische Kombination. Also Akten, die nach den derzeitigen Bestimmungen des § 11 IFG nicht ordnungsgemäß geführt sind, chaotische Akten. Und dann sagt die Behörde, ja, tut uns leid, wir haben leider das nicht so geordnet, aber das wäre jetzt so ein Aufwand, das alles rauszusuchen, was ihr haben wollt, das ist unverhältnismäßig. Und das lässt das Bundesverwaltungsgericht durchgehen als Einwand. Also man kann sich darauf berufen, dass man das als Behörde, dass man selbst den Überblick über die eigenen Unterlagen verloren hat. Und auch da bedarf es eine Klarstellung, denn derzeit ist das steht das, was im § 11 IFG an Aktenführungspflicht und an Verzeichnispflicht steht, de facto nur auf dem Papier, weil es eben gar keine negativen Wirkungen hat. wenn man das nicht so genau nimmt. Ja, vielleicht noch ein Punkt, der mir auch am Herzen, oder zwei Punkte, die mir noch am Herzen liegen, nur kurz angesprochen. Es muss Fälle geben. Auch das ist wiederum nur die Rechtsprechung, der wir das zu verdanken haben, dass es eigentlich unmöglich ist, in den einstweiligen Rechtsschutz zu kommen mit dem EFG. Das liegt gar nicht am EFG, so wie es ist, sondern daran, dass die Rechtsprechung dort eigentlich fast ausnahmslos einen Anordnungsgrund und eine Eilbedürftigkeit verneint. Da bedarf es einer Klarstellung, dass jedenfalls in bestimmten Fällen, also von hohem öffentlichen Interesse insbesondere, dann auch die Regel ist, dass ein Anordnungsgrund vorliegt und damit auch im einstweiligen Rechtsschutzverfahren entschieden wird. Da haben wir einen Vorschlag zu gemacht.
Betrifft zum Beispiel, Nico, journalistische Anfragen, wo das Eilbedürfnis auf der Hand liegt häufig. Da muss eine Möglichkeit gegeben sein, ja.
So, mhm. Ja, und also jetzt auch, meine, im Moment wird ja über das EFG deshalb so viel gesprochen, weil es ja noch so viele hängende EFG-Verfahren aus der Corona-Zeit gibt. Da gibt es Verfahren, die liegen beim Verwaltungsgericht Köln. Und dort ist, das sind ganz hervorragende Richter, die das machen, die 13. Kammer, die für die EFG-Sachen zuständig ist. Aber man weiß, wenn man die Klage dort einreicht, dauert es 4 Jahre bis zur mündlichen Verhandlung. Das heißt, also wenn dort letztes Jahr Klagen eingereicht worden sind, 2023, dann werden die 2027 verhandelt. Bis dahin ist natürlich das Informationsinteresse auch ein ganz anderes. Also damit wird sozusagen einfach durch die Länge der Verfahren wird dann auch dem Informationsbedürfnis, das ja eigentlich anerkannt ist durch das EFG, wird damit eigentlich dann auch zunichte gemacht. Noch ein wichtiger Aspekt, das ist auch im Prinzip Reaktion auf fragwürdige Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, Erstveröffentlichungsrecht. Es ist nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts verhält es sich so, dass die Behörde immer sagen kann, immer sich aufs, oder sehr, sehr leicht sich aufs Urheberrecht berufen kann. Da sind irgendwelche Stellungnahmen, die sie von dritter Seite erhalten bekommen oder auch Grafiken oder sonst was, meist weiß man es ja gar nicht, weil die Sachen geschwärzt sind, sind in der Akte und dann sagen die Urheberrecht. Und da gibt es Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, die sagt, also ja, das sei schon deshalb berechtigt, der Einwand, weil das würde das Erstveröffentlichungsrecht verletzen der Urheber. Also das Recht selbst zu entscheiden, wann man mit seinem Werk an die Öffentlichkeit geht. Also von der Urheberin, wenn ich meine urheberrechtliche Brille mal aufziehe, dann finde ich das ganz befremdlich, weil das ist ja nicht eine Erstveröffentlichung. Wenn ich jetzt hier, schreibe gerade an der neuen Auflage meines Internetrechts, wenn ich dir das gebe, dass du dir das angucken kannst, Stefan, dann ist das ja keine Veröffentlichung, nicht? Das ist ja nicht, ja. Damit gebe ich es ja nicht der Öffentlichkeit frei. Dementsprechend ist es natürlich auch urheberrechtlich keine Veröffentlichung, wenn ich als Bürger in die Akte gucke und da finde ich irgendeine Stellungnahme von irgendjemandem. Das ist keine Veröffentlichung. Aber das Bundesverwaltungsgericht sagt, aber man muss ja berücksichtigen, da kann ja jeder kommen. Ja, und da man ja nicht ausschließen kann, dass da weitere noch mitkommen, sei das ein unüberschaubarer Personenkreis und damit sei es eine Erstveröffentlichung. Ja, das bedarf dringend einer Korrektur. Das kann man jedenfalls, ohne dass man jetzt ins Urheberrecht, dass man sich mit Urheberrechtlern Scherereien macht, kann man das etwa machen durch Weitergabeverbote. Ja, dass also dann eben die Betreffenden, da gibt es einen Fall, in dem das tatsächlich mal von einem Verwaltungsgericht so auch dann entschieden worden ist. Ich glaube aus dem Presserecht, an den wir uns dort angelehnt haben. Dann soll die Behörde sagen, ja, du bekommst das, aber im Hinblick auf die Urheberrechte hast, also nur wenn du unterschreibst, dass du das nicht weitergibst. Aber auch da bedarf die Bundesverwaltungsgerichtsrechtsprechung dringend einer Korrektur.
Insofern jede Menge Anlass und schöne Punkte, wie ich finde, die ihr rausgegriffen habt, die Informationsfreiheit weiterzuentwickeln, weiter nach vorne zu treiben, hin zu einem tatsächlich transparenteren Staat und ein ordentlicher Rechtsstaat kann sich diese Transparenz durchaus leisten. Nico, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Mit vielen aktuellen, vielen kritischen Aspekten, die wir hatten. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns bis hierher gefolgt sind und Vorschläge haben, worum wir uns kümmern sollen in der nächsten Zeit im Rahmen dieses Podcasts, wenn Sie Anregungen haben, Kritik haben, insbesondere vielleicht auch die eine oder andere Entscheidung uns zukommen lassen wollen, von der Sie glauben, dass sie mal besprochen werden sollte hier in diesem Podcast, dann machen Sie das ganz gerne. Und ansonsten bleibt uns nur, Ihnen herzlich zu danken für die Aufmerksamkeit und uns zu freuen auf das nächste Mal bei Follow the Rechtsstaat. Vielen Dank.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.